Wir befinden uns in unserer Predigtserie auf dem Kreuzweg. Hier unterwegs mit Jesus, hin zum Kreuz. In dieser Zeit, wo er unterwegs war und immer Etappe für Etappe, Schritt für Schritt näher zu der Final Destination unterwegs ist. Und wir dürfen heute eine weitere Etappe, einen weiteren monumentalen, wichtigen Moment zusammen erleben. Und zwar der Moment, wo Jesus als König einzieht in Jerusalem. Hosanna, haben die Menschen gerufen, haben ihn gefeiert als der König, der in Jerusalem einzieht. Und wir möchten das heute ein bisschen speziell gestalten. Wir werden nämlich eine bibliografische Betrachtung machen von diesem Ereignis, von dieser Geschichte. Das ist übrigens eine Methode, die kann man gerne auch anwenden, brauchen für die persönliche stille Zeit. Ist immer wieder ganz eine ganz gute Idee, um sich herauszufordern zu lassen und anders Bibel lesen. Das ist so eine andere Methode. Wir werden uns nicht ganz konsequent als Konzept halten. Wir machen das als Gruppe, größere Gruppe miteinander. Da tun wir ein bisschen vereinfacht unterwegs. Aber grundsätzlich werden wir heute Morgen die Geschichte erleben und lesen und währenddem uns in verschiedene Personen hineinversetzen. Probieren. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, ging er weiter nach Jerusalem. In der Nähe von Bethphage und Bethanien, zwei Ortschaften am Ölberg, schickte er zwei seiner Jünger voraus mit dem Auftrag: Geht in das Dorf da vorne, gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los, bringt ihn her. Sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann sagt einfach, der Herr braucht ihn. Bethphage übrigens heisst übersetzt Feigenhausen, könnte man das übersetzen. Und der Ölberg, finde ich, ist auch seinem Namen nicht ganz so gerecht, weil ich habe gesehen oder gehört, gelesen in den Kommentaren, dass das ca. 130 Meter höher ist als Jerusalem. Also das wäre bei uns noch lang kein Berg. Und dort ist jetzt also die Situation, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und jetzt schickt er zwei Jünger mit einem Auftrag los. Und wir möchten uns jetzt als erstes Mal in diese Jünger hineinversetzen. Was ist denen echt so durch den Kopf gegangen? Wie haben sich die so gefühlt? Was hat der Auftrag mit ihnen ausgelöst? Stell dir vor, Jesus schickt dich zum Grossstellen. Was macht das jetzt mit dir? Zum Glück hast du ja noch einen Kollegen, gell? Vielleicht geht der ja ein bisschen voraus und vielleicht kannst du ja also das zweite Glied reinnehmen und bist einfach so der moralische Support in dieser ganzen Geschichte. Aber stell dir jetzt mal vor, was ist diesen Jünger in dem Moment durch den Kopf gegangen? Jesus schickt sie voraus und sagt, geh den Esel holen, binden ihn los und bringen ihn. Was macht das mit diesen Jüngern? Haben sie Angst gehabt, ertappt zu werden? Haben sie ohne Problem einfach den Auftrag ausgeführt, weil wenn Jesus sagt, wird es wohl gut kommen, wir haben es zwar schon ganz viel mal gesehen, aber gleich. Im Rückblick sind so Geschichten ja immer viel einfacher, gell? Wenn man ja weiss, dass es gut kommt, aber das wissen sie ja noch nicht, dass das gut kommt. Und sie sind jetzt herausgefordert mit dem Auftrag. Wir wollen einen kurzen Moment innehalten und uns probieren, in die Person hineinzusetzen und nachzufühlen, wie es diesen zwei Jüngern mit dem Auftrag wohl so ergangen ist. Warum ich? Hat doch noch 11 andere. Schick doch die. Was ist, wenn es nicht gut kommt? Was ist, wenn mich einer verwünscht? Was ist, wenn ich vielleicht sogar größere Probleme bekomme, weil ich mache, was du sagst? Ich kann mir gut vorstellen, dass das Gedanken waren, die diesen Menschen, die diesen zwei Jüngern durch den Kopf ist. Und trotzdem haben sie sich entschieden, gehorsam zu sein und zu tun, was Jesus ihnen aufträgt. Ich glaube, das ist etwas, was wir für uns heute auch wieder neu herausnehmen können. Hey, sind wir wie die Jünger, wenn Jesus einen Auftrag gibt, sind wir bereit, gehorsam zu sein, Risiko einzugehen und einfach zu tun, was Jesus sagt und aufträgt? Oder machen wir zuerst eine Kosten-Nutzen-Analyse und überprüfen das gut überprüfen nach eventuellen Risiken und kommen dann zum Schluss, dass sich das ja wohl nicht lohnen wird? Ich bin eigentlich schon recht beeindruckt von diesen Jüngern, die das einfach machen, was Jesus ihnen da sagt und gehorsam sind, trotz all diesen Herausforderungen, die wahrscheinlich doch empfunden haben. Wir gehen weiter in der Betrachtung. Wir versetzen uns in die nächste Person, lesen ab Vers 32 bis 34. Die Jünger gingen dorthin und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie den Esel losbanden, fragten die Besitzer, warum tut ihr das? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Jetzt wollen wir uns in den Besitzer von dem Esel hineinversetzen. Was ist eigentlich dem Besitzer so in dem Moment durch den Kopf gegangen? Hey, halt, stopp, da wird geklaut, spinnet ihr? Was macht ihr mit meinem Esel? Geht's noch, den einfach abzuzügeln? Das ist meine. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Besitzer von dem Esel ja auch nicht gerade auf Rosen gebettet waren, oder? Es sind ja jetzt nicht die Zeiten vom Überfluss gewesen, wo jeder 20 Esel im Stall hat, einer mehr, einer weniger, ist ja nicht so tragisch, oder? So ein Esel kostet auch recht viel Geld. Das ist ein wertvolles Objekt, ein wertvoller Gegenstand, ein wertvolles Tier, ein Besitz, der zählt. Und jetzt kommen da einfach zwei, binden den los und wollen ihn abtransportieren. Was macht das mit dem Besitzer? Ich glaube, da braucht es nicht mega viel Fantasie, um sich dort rein zu versetzen. So, sicher haben sich die ungerecht behandelt gefühlt. Der Besitzer, dem, der den Esel gehört hat. Gefunden, halt, stopp, das geht nicht, das gehört mir, das ist doch nicht richtig, dass die das einfach machen. Vielleicht auch für dumm verkauft, nachdem die nachher einfach auch noch sagen, der Herr braucht ihn. So, also meinst du, ich bin blöd, oder was ist genau, oder? Bestohlen. Und irgendwie macht die Begründung, der Herr braucht es, etwas mit dem Besitzer. Dass der jetzt nicht mehr grösser interveniert oder die aufhalten oder findet, nein, geht gar nicht. Da fehlt uns auch ein bisschen Hintergrundinformationen. Es ist zu dieser Zeit tatsächlich so gewesen, dass es ein Transportrecht gegeben hat. Also das kann man so nennen, das ist jetzt nicht der offizielle Titel, das ist der Name, den ich dem gebe. Aber es ist so gewesen, dass Könige und Rabbis haben dürfen einfordern, ein Transportmittel, eben ein Esel oder ein Ross oder so, zu beschlagnahmen, ist das falsche Wort, auszulehnen, ohne Entgelt. So, genau. Das war ein Recht, das ein König oder ein Rabbi dürfen einfordern und sagen, sorry, ich brauche jetzt deinen Esel, ich muss jetzt reiten auf dem, ich brauche den gerade. Also es war innerhalb des gängigen Gesetzes. Und doch ist der Besitzer bereit, etwas aufzugeben, was ihm gehört. Und da die Frage für uns, sind wir bereit, etwas zu geben, wenn Jesus fragt? Sind wir bereit, Zeit und Geld hinzugeben, wenn Jesus nach dem verlangt? Oder gibt es zuerst einen kleinen Aufstand, Widerstand, Rebellion? Oder sind wir bereit, wenn Jesus etwas von uns verlangt, einfordert, um das aufzugeben, bereitwillig, wie der Besitzer den Esel Gala hat? Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich glaube, das ist für einige von uns ganz einfach, um sich in die dritte Betrachtung hineinzuversetzen. Jetzt wollen wir uns nämlich in Esel hineinversetzen. Wie ist es echt dem Esel gegangen? Wir lesen im Vers 35 von dem Esel. Dann brachten sie den jungen Esel zu Jesus. Sie legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken und ließen Jesus aufsteigen. Ja, der Esel. Wer ist eigentlich so Konkurrenz von dem Esel? Ja, ist ja natürlich das Ross, oder? Ich weiss nicht, was dem Esel so durch den Kopf geht. Und wir tun jetzt mal so, als wäre es eine Person, gell? Sieht die ganze Zeit Rösser mit Leuten, die darauf reiten. Und es ist sowieso ein Tier, das für Demut steht. Es ist nicht das mächtige Ross, es ist nicht das beeindruckende Tier, sondern der Esel ist jetzt etwas, das nicht gewählt ist. Und es ist auch noch nie jemand auf dem Esel geritten. Vielleicht schaut es auch immer wieder mal so ein bisschen eifersüchtig, neidisch oder auch beeindruckt zu diesen Rössern auf, wo eben Menschen darauf herumreiten und Menschen tragen. Vielleicht fühlt sich das der Esel auch gleich mal noch unwürdig, unwichtig, zweitrangig. Und jetzt kommt doch tatsächlich Jesus und verlangt nach dir. Du, wo nicht ein Ross bist, du, wo nicht etwas repräsentierst. Und Jesus kommt und sagt, dich wähle ich. Du bist jetzt Teil von meinem Plan. Dich brauche ich in meinem triumphalen Einzug nach Jerusalem. Wie ist dem Esel wohl ergangen, wo es reitet in die Menge hinein, wo alle jubeln und jauchzen? Und der Esel darf Jesus tragen. Ist Teil von dieser Prozession. Da möchte ich einen kurzen theologischen Einschub machen. Das hat natürlich ganz viel Bedeutung, dass Jesus auf dem Esel reitet. Das hat eine tiefe Symbolik auch drin. Priska hat schon gelesen aus dem Zacharia 9,9. Das ist eine Verheißung aus dem Alten Testament. Wir dürfen es nochmal lesen. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Das ist genau jetzt am Passieren erfüllt, in dem Moment. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen einer Eselin. In Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich der Herr die Streitwagen, die Schlachtrosse und alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Dass Jesus auf dem Esel einreitet, ist einerseits prophetische Erfüllung aus dem Alten Testament und zweitens ist es auch Ausdruck von einer demütigen Haltung. Ein König würde ein Ross wählen, wo steht als Zeichen von der Macht, von der Kraft, vom militärischen Erfolg, von Waffen und von Gewalt. Aber nein, Jesus ist eben nicht so ein König, sondern er ist ein Demütiger, der Frieden will bringen, der nicht Krieg will bringen, sondern der möchte, dass die Menschen dürfen im Frieden leben. Darum wählt er bewusst einen Esel zum Einreiten. Und es geht noch weiter. Im 1. Könige 1,33 lesen wir nämlich auch vom Nachkommen Davids. David sagte zu ihnen, das sind die umliegenden, die Menschen, die bei ihm im Königshof waren. Es ist gerade eine riesige Diskussion ausgebrochen. Wer wird danach kommen? Der Nachfolger Davids. Wer sitzt nach dem David auf dem Thron? Und der David regelt es. Nehmt meine Leibwache mit und begleitet meinen Sohn Salomo hinunter zur Quelle Gihon. Salomo soll auf meinem eigenen Maultier reiten. Zadok und Nathan, ihr beide werdet ihn dort unten zum König über Israel salben. Und dann blast die Signalhörner und ruft, hoch lebe König Salomon. Danach geleitet ihn wieder zurück zum Palast. Er soll sich auf meinen Thron setzen, denn er ist mein Nachfolger. Also der Nachfolger Davids reitet auf dem Esel nach Jerusalem rein. Symbolik von Jesus, wo auf dem Esel nach Jerusalem reinreitet, wird den Leuten nicht abhanden gegangen sein. Die werden sehr deutlich und sehr schnell gemerkt haben, was da die Aussage dahinter ist. Wenn Jesus dort reinreitet, dann etabliert er sich selber als der Nachkomme Davids, der auf dem Thron sitzt und regiert. Also ganz viel Symbolik dort drin. Und auch wieso ist noch nie jemand auf dem Gerät, auf dem Esel, wieso ist das wichtig? Das ist ein Zeichen für Heiligkeit. Für abgesondert, speziell für diesen Zweck gedacht. So, jetzt sind wir wieder der Esel. Weil ich glaube, in der Zwischenzeit hat sich nicht so viel geändert. Jesus hat auch heute baut er sein Königreich immer noch mit Eseln. Hat sich in 2000 Jahren nicht geändert. Er wählt die, die vielleicht zweitrangig sind, die sich vielleicht unwürdig fühlen und die wissen, dass sie es jetzt nicht immer bringen. Und doch wählt Jesus die Menschen und braucht sie für seinen Zweck und für sein Reich. Ich glaube, wir dürfen uns heute genauso wie der Esel geirrt fühlen, dass Jesus uns braucht und uns will brauchen in seinem Plan. Wow, wir dürfen Teil sein von seiner Siegesprozession. Wir dürfen mit dabei sein, wenn Jesus als König gefeiert wird. Und wir sind, nicht weil wir irgendetwas können oder irgendetwas sind, erwählt von Jesus zu seinem Zweck. Das erfüllt mich mit Dankbarkeit. Ob diesen Wesenszeug von Jesus, wie er ist. Das war der Esel. Wir kommen zu der nächsten Betrachtung, zu der nächsten Fokussierung, die wir machen wollen. Und zwar ist das die Menschenmenge. Da hat es ja ganz viele Menschen in Jerusalem. Du musst wissen, es ist jetzt dann gerade die Woche von Pessach. Also am Sonntag drauf, respektive am Freitag drauf, wird Pessach gefeiert. Das ist ein grosses religiöses Fest, wo ganz Israel sich versammelt, wo alle nach Jerusalem pilgern und dort miteinander eben das Fest feiern. Darum ist ganz viel Volk sowieso schon gegenwärtig in Jerusalem. Und jetzt lesen wir von diesen Jüngern oder eben von dieser Menschenmenge, was die so machen, Vers 36 bis 38. So zog er weiter und die Menschen bereiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Als Jesus sich schon der Stelle näherte, wo der Weg zum Ölberg nach Jerusalem hinunterführt, brach die ganze Menge der Jünger in Jubel aus. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Laut sangen sie, gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Versetz dich mal in die Menschenmenge rein. Wie hat sich das echt angefühlt in dem Moment, wo Jesus reinläuft? Riesentumult, ganz viel Krach, ganz viel Bim Bam Bum, was da passieren ist. Und du betrachtest das und siehst, wie Jesus auf dem Esel in die Stadt reitet. Menschen legen ihre Kleider her. Andere Evangelien berichten von den Palmzweigen, die sie abbrechen und auf die Straße legen, mit denen, die sie wedeln. Also ganz viel Eindruck, ganz viel läuft. Und stell dir vor, wie Jesus auf dem Esel dort auf dieser Straße reitet. Du fängst an zu rufen, Hosianna, Hosianna, der König kommt, der König kommt. Und da müssen wir jetzt kurz innehalten und die Symbolik von dem Moment tiefer verstehen. Weil die Menschenmenge, die macht vier Sachen. Und die vier Sachen, die haben alle tief eine Bedeutung. Erstens haben sie Palmzweige, wo sie abschneiden und mit diesen Palmzweigen, wo sie wedeln. Wir haben heute noch Palmzweige am Palmsonntag. Wir haben sogar den Namen Palmsonntag weg diesen Palmzweigen. Also was hat es mit diesen Palmzweigen denn genau auf sich? Du musst wissen, ein Palmzweig ist ein Zeichen vom Sieg. Nicht ganz 200 Jahre vor Christus, also vor jetzt dem Moment, ist ein Aufstand passiert in Jerusalem, der Makkabäer-Aufstand. Die Seleuziden haben Jerusalem unterdrückt und haben ganz, ganz, ganz tragische Sachen gemacht im Tempel. Über das wollen wir jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Auf jeden Fall hat es einen Aufstand gegeben und Juden haben den Palmzweig, wo erfolgreich die Schlacht gewonnen ist und wo Jerusalem befreit ist, haben sie die Panzwig gewedelt und geschwungen als Zeichen vom Sieg. Also das steht für eine erfolgreiche Rebellion, für eine Befreiung von der Unterdrückung. Das ist das Zeichen vom Panzwig. Sie haben sogar dann auf ihre Münze geprägt. Zum Zeichen, also auf der Währung drauf, haben sie Panzwiege gehabt, als Zeichen von der Freiheit, von der Befreiung, von der Unterdrückung. Und jetzt schwingen sie die Panzwiege, wenn Jesus in Jerusalem einmarschiert. Sie singen Wallfahrtslieder. Sie singen den Psalm 118, 26. Das ist der gleiche Psalm, wo wir schon ganz am Anfang gehört haben. Sie singen die Lieder, wo man singt, wenn der König nach Jerusalem einzieht. Vorgehen im Kanon, also sie singen die Lieder und sie kommen, sie gehen hin zum Tempel, sie sind unterwegs zum Tempel. Sie holen Jesus ab, außerhalb von der Stadt, und auf dem Ölberg und laufen jetzt mit ihm zusammen, ziehen sie ein in Jerusalem. Und du musst wissen, das hat ganz viel Symbolik, weil so begrüßt man in der Antike einen König. Wenn der König zu einer Stadt kommt, dann schickt er zuerst seine Herolde voraus, die ankündigen, hey, der König kommt, macht euch bereit. Die Stadt macht sich dann bereit, die tun dann die Strassen schön putzen, machen dann eben alles ready und dann kommen die Einwohner von der Stadt, kommen zu der Stadt daraus raus. Begrüßen dort den König außerhalb der Stadt und dann ziehen sie mit ihm zusammen ein in die Stadt. In einer feierlichen Prozession häufig zum Tempel von dieser Stadt hin, wo man nachher den Göttern dieser Stadt danken sagt, dass jetzt der König eben gekommen ist. Also ganz eine tiefe Symbolik, wenn die Leute aus Jerusalem mit Jesus nach Jerusalem reingehen. Und das Letzte ist, sie ziehen ihre Kleider ab und legen das Herz auf die Strasse. Eines mehr, das ist ein Zeichen von der Würdigung des Königs. Also jetzt versetz dich mit all dem nochmal in die Rolle von dieser Menschenmenge rein. Was erwartest du von Jesus? Was denkst du, wird jetzt passieren in den nächsten Wochen und Tagen? Ja, Befreiung von den Römern. Jetzt ist er da, der König. Der lang verheißene, hey, wie vor 200 Jahren. Hey, wo wir aufgestanden sind, wo wir uns erfolgreich gewehrt haben gegen die Unterdrückung. Wir haben wieder so einen. Er ist gekommen. Jesus ist unser König. Come on, ein Nachkommen Davids. Könnte es noch besser sein? Komm, wir gehen aus der Stadt raus. Wir begrüßen ihn als König. Wir feiern alles, so wie wir würden einen richtigen König feiern. Und wir freuen uns ab dem Moment, wo er auf dem Thron wird sitzen und wo er wird regieren als König wieder. So wie es eigentlich sollte sein in Israel. Freiheit, Panzwig, come on. Ganz viel Hoffnung und Erwartung nach Freiheit. Jetzt versetzen wir uns wieder in die Menschenmenge drin. Können wir so feiern wie die Menschen, wenn Jesus kommt? Können wir uns so freuen ab der Freiheit? Ab der Befreiung, die Jesus gebracht hat, wie die Menschen dazumal. Und dann, was machen wir, wenn es uns so geht wie die Menschenmenge? Wenn es nämlich nicht so läuft, wie wir das Gefühl hatten, dass es jetzt laufen sollte. Die Menschenmenge hat erwartet, dass Jesus König wird. Also so richtig politische Figur, die von den Römern Freiheit bringt. So muss das laufen, oder? Was machen wir, wenn Jesus irgendwie nicht macht, was wir das Gefühl haben, er sollte jetzt machen? Wenn es nicht so läuft, wie wir denken, wie gehen wir mit dem um? Sind wir dann wie die Menge, die ruft Hosianna und eine Woche später kreuzigt ihn? Oder bleiben wir dabei und sagen, Jesus, du bist König und du sitzt auf dem Thron? Wir gehen einen Abschnitt weiter. Und jetzt versetzen wir uns in die nächste Gruppe, nämlich in die Pharisäer. Die haben auch eine Rolle. Wir lesen im Lukas 39, 40. Empört riefen da einige Pharisäer aus der Menge. Lehrer, verbiete das deinen Jüngern. Er antwortete ihnen, glaubt mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Ich glaube, es ist ganz bezeichnend, dass die Pharisäer Jesus Lehrer nennen. Einfach so, hey, komm mal runter von deinem hohen Esel, oder? Du bist nicht König, du bist Lehrer. Einfach mal Piano, Piano jetzt, oder? Einfach nicht übertrieben. Das ist alles viel zu wild, was da gerade am passieren ist. Das geht nicht, oder? Was ist echt in den Pharisäern los gewesen? Was ist in denen drinnen los gewesen? Was hat sie genau gestört? An dem Einzug von Jesus. Wir wollen kurz innehalten und uns probieren, in die Rolle des Pharisäers drinnen zu versetzen. Stellt euch mal vor, ihr wärt jetzt die Schriftgelehrten, die Pharisäer von dieser Zeit. Probiert euch, in die Rolle drinnen zu gehen. Und jetzt stellt euch vor, wie Jesus einzieht und wie alle jubeln und wie der ganze Aufruhr in der Stadt gerade am passieren ist. Palmzweige werden gewedelt, Menschen ziehen ihre Kleider ab und legen sie vor Jesus. Und was macht das jetzt mit dir als Pharisäer? Du siehst das. Probier dich mal kurz dort drinnen zu fühlen. Der Jesus, der stillt uns die Show. Der meint, er weiß es besser als wir nämlich. Jetzt hören alle Menschen auf ihn und nicht mehr auf mich. Plötzlich ist der die Autorität im Land. Oder was läuft da jetzt gerade? Und zweitens, checken ihr alle eigentlich nicht, was da gerade am passieren ist? Wenn ihr dann jetzt alle einen Aufstand provozieren? Ja, was meint ihr, wie geht das dann mit den Römern? Hä? Stell dir vor, wenn wir uns jetzt alle in einer Rebellion erheben, weil wir einen König feiern. Das kann ja nicht gut kommen. Ist euch klar, wie Römer Aufstand niederschlagen? Hört sofort auf mit dem Lehrer. Sagt denen, sie sollen ruhig sein. Hä? Ich sehe schon die Legionen, die kommen und uns alle wieder mal einmal mehr in den Boden stampfen. Sind jetzt einfach ruhig. Geht's noch? Können wir vorstellen, dass es irgendwie so gerade bei den Pharisäern ausgesehen hat? Ich meine, Jesus und die Pharisäer sind ja noch nie dicke gsi. Die sind ja nicht auf dem gleichen Nenner gsi. Die haben ja die Welt ganz anders gesehen. Aber ich glaube, die königliche Proklamation ist wie eins zu viel gsi für die Pharisäer. Und ich glaube, die haben auch ganz fest Angst gehabt vor einem Aufstand. Das kann nicht gut kommen. Was ist, wenn wir jetzt wirklich in eine Rebellion drin hineingehen? Vielleicht haben sie sich auch gestört an der Frechheit von dieser Behauptung von Jesus. Jetzt behauptet der doch tatsächlich, dass er der König ist. Das geht doch nicht. Vielleicht sind ihre religiösen Gefühle auch verletzt gewesen. Ich glaube, so der Range von Angst zu Eifersucht, zu religiösen Gefühlen, die verletzt sind, und Jesus, seine Antwort war, wenn wir jetzt schweigen, dann werden die Steine rufen. Was er da eigentlich sagt ist, schau, es ist so offensichtlich. Es ist so eine Zuspitzung von allem, was verheißen war, zu dem Moment hin. Und ihr Pharisäer müsst es ja am besten wissen, weißt, es verbringt niemand mehr Zeit in der Bibel als ihr. Keiner liest mehr und studiert mehr und weiss mehr als ihr. Ihr, die diese Prophezeiungen alle studieren, könnt es nicht sehen, wenn es direkt vor euch passiert. Heimatland, wie blind kannst du sein? Und es ist so offensichtlich, dass wenn wir jetzt schweigen, dann müssen Steine anfangen zu rufen. Es ist so sichtbar, so klar und ihr wollt es nicht wahrhaben und verpasst es. Dass jetzt in dem Moment der Sohn von Gott, der verheißene Messias, als König nach Jerusalem reitet. Ich weiss nicht, wo du genau dich wiederfindest, wo das bei dir Anklang ist in dieser Geschichte, wenn du dich als Pharisäer betrachtest. Ich möchte das vielleicht mit dir lernen, weil jetzt möchten wir noch zu der letzten Betrachtung kommen. Wir möchten die ganze Geschichte aus der Sicht von Jesus mal anschauen. Was ist in Jesus passiert in dem Moment? Was ist ihm so durch den Kopf gegangen? Jesus reitet als König ein nach Jerusalem. Und er schaut in die Menschenmenge und er sieht die Freude, er sieht die Erwartung, er sieht die Hoffnung, die die Menschen schöpfen und die sie haben. Der Hunger, der Durst nach Freiheit. Und all die Hoffnung ist auf ihm. Und er hört, wie sie rufen, Hosianna, Hosianna, der König kommt. Wie sie Wallfahrtslieder rezitieren. Wie sie ihm die Ehre geben als König. Lobpreis singen für ihn. Und gleichzeitig weiss Jesus, woher er jetzt gerade am Reiten ist. Er reitet nämlich nicht zum Palast, sondern er reitet zum Kreuz. Und er weiss, was ihn erwartet. Er weiss, dass sein Thron nicht im Königssaal steht, sondern dass sein Thron in Golgatha ist. Das Kreuz erhöht für alle, sichtbar. Dass er sein eigenes Leben jetzt dann gerade verlieren wird. Und zwar für wer? Für die Menschen, die jetzt rufen, Hosianna. Und er weiss, das sind die gleichen Menschen, die nicht einmal eine Woche später werden rufen, wenn der Pilatus fragt, was sollen wir machen? Das sind die gleichen Menschen, die rufen, kreuzigen denn. Und Jesus sieht die Menschen. Und ich glaube, er ist erfüllt von Mitleid und von Liebe für die Menschen. So viel, dass er ready ist, den Weg jetzt nicht abzubrechen, um nicht abzuweichen von diesem Plan, sondern dass er ihn durchzieht, weil er die Menschen lieb hat, obwohl er um die Wankelmütigkeit von ihren Herzen weiss, obwohl er weiss, dass sie ihm nicht werden treu bleiben, obwohl er weiss, dass sie ihn werden als Kreuz schlagen, liebt er sie trotzdem und geht den ganzen Weg. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was in Jesus in dem Moment echt durch den Kopf alles gegangen wird. Was das für eine Gefühlswelt in ihm war. Und es lässt mich zurück mit einer tiefen Dankbarkeit für die Liebe Gottes, die sichtbar wurde eine Woche später. Dass Jesus den Plan durchgezogen hat und dass er treu war. Und dass er gebetet hat, dein Wille soll geschehen, nicht meine. Und da möchte ich zum Schluss von dieser Predigt beten. Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du deinen Weg nicht abgekürzt hast, dass du nicht aufgegeben hast. Dass du nicht vom Weg abgegangen bist, sondern dass du treu bist und dass du aus Liebe den ganzen Weg gegangen bist. Merci vielmal, hast du auch nicht Abscheu oder Verurteilung für Menschen, die dir nicht immer treu sind, sondern hast du Liebe und Annahme. Und so sind wir auch heute Morgen angewiesen auf deine Liebe und auf deine Annahme. Danke, schaust du auch uns heute Morgen mit dem liebevollen Blick an. Egal, ob wir gerade am Hosianna rufen sind oder ob wir gerade am Kreuzigtein rufen sind. Du bist treu, auch wenn wir nicht sind. Und für das gebührt dir die höchste Ehre, Jesus. Amen. Amen. Wir dürfen zu einem weiteren Teil des Gottesdienstes kommen. Wir möchten heute Morgen nämlich eine Zeit nehmen im Gottesdienst, wo wir bewusst wollen, am Gebet widmen. Ich möchte zwei Blöcke anleiten, wo wir miteinander, da wo wir gerade sind, dürfen beten. Ihr dürft das zu zweite, zu dritte in Gruppen machen, zu vierte, wie es euch wohl ist. Vielleicht möchtest du auch lieber gerade alleine beten, für dich allein, dann ist das voll okay. Gibt da keinen Zwang, es muss niemand, es dürfen alle. Und ich möchte euch das erste Gemeindegebetsanliegen mitgeben, wo wir möchten einstehen für Menschen, die Heilung brauchen, die gesundheitlich herausgefordert sind. Irgendwie haben wir im Moment gerade viele Menschen, die spezielle Situationen haben. Ich möchte ein paar Namen nennen, den Anliegen geben und dann würde ich euch bitten, dass wir einstehen im Gebet für die Menschen. Ich möchte für Olivia und Pierre Honecker bitten, die eine schwierige Zeit haben, einen Unfall gehabt haben in Spanien. Und der Pierre ist jetzt zum Glück unterdessen wieder daheim. Olivia darf hoffentlich am Montag nachreisen, wenn alles klappt. Wir möchten dort einfach die Menschen Gott anbefehlen, beten, dass Gott ihnen nahe ist, dass er Schutz gibt und dass er Heilung bringt. Wir haben gehört von Samuel Hofstetter, der ein neues Knie bekommt, Operationen entgegenschaut. Dort wollen wir einfach bitten, dass Gott dort ist, dass er präsent ist und dass er führt und leitet, dass das gut kommen darf. Ich möchte Carmen Rechtsteiner Gott herlegen. Sie hat wirklich ganz viele schwierige Situationen müssen dürfen erleben. Sie hat im Lobpreis-Gottesdienst Zeugnis gegeben, von wie sie dort drinnen Gott erlebt. Und für das sind wir einfach mega dankbar. Was wir aber auch beten wollen, ist, sie hat einen Gehörsturz erlebt. Das ist jetzt taub auf dem einen Ohr, nach einer Teilgesichtslähmung. Es ist nicht eine einfache Situation. Wir wollen einfach bitten, dass Gott dort ist, dass er präsent ist und dass er heilt. Und dann möchten wir für alle die Menschen beten, die ich jetzt nicht genannt habe, vielleicht die gar noch nie etwas gesagt haben, die im Stillen für sich allein Schmerzen ertragen, die möchten wir heute Morgen Gott herlegen. Also so, wo wir gerade sind, dann doch Gebetsgemeinschaften machen oder beten alleine. Ich tue dann mit einem lauten Gebet davor wieder abschließen und den zweiten Teil einleiten.